Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Guten Morgen. Rein von der Logik her dürften heute nicht ganz so viele Leute da sein wie sonst. Es müssten ungefähr 3 Gruppen von Leuten sein, die heute nicht da sind. Zum einen die Supersportlichen, die wie der Christoph unterwegs sind und sich am Marathon oder Halbmarathon versuchen. Dann vermutlich die super Unsportlichen, die zu faul waren, den weiteren Weg heute zu laufen. Und vielleicht noch welche, die unbedingt unseren Pastor mal völlig fertig erleben wollen. Die stehen vermutlich dann irgendwo ab Kilometer 20 oder 25, wenn ihnen dann so langsam die Puste ausgehen könnte. Vielleicht gibt es sogar noch eine 4. Gruppe, die heute fehlt. Nämlich, wenn letzte Woche bei unserem besonderen Gottesdienst, den jeder für sich gefeiert hat oder in einer kleinen Gruppe, der irgendwas Gutes getan hat und so Gottesdienst gelebt hat, vielleicht haben da manche Geschmack bekommen und feiern heute ihren Gottesdienst wieder so. Wurde vorhin schon erwähnt, unsere neue Predigtreihe, Standby. Was Standby bedeutet, vergesst einfach mal, ich sage dann später was dazu. Heute heißt es Vorglühen, das heißt, es geht quasi um den Heiligen Geist vor Pfingsten, die Erwartungen der Jünger, bevor der Heilige Geist wirklich gekommen ist für sie. Nächste Woche ist Pfingsten, das heißt, die Predigtreihe passt genau zur Jahreszeit. Und nächste Woche wird es dann eben auch genau darum gehen, was dann am Pfingsten passiert ist. Was das war, dieses Pfingstereignis, das dann auch die Bewegung Kirche überhaupt gestartet hat. Aber das sagt dann nächste Woche der Christoph was dazu, wenn er den Marathon überlebt hat. Wenn man über den Heiligen Geist spricht, dann kommt man nicht drum rum, auch über Trinität zu sprechen, über Dreieinigkeit. Also es geht um das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Schon ganz, ganz früh in der Christenheit, eigentlich schon von Anfang an, haben die Leute gemerkt, das ist nicht so ganz einfach, wie sich das mit den drei verhält. Ich möchte nicht so viele zusagen, aber ein bisschen was muss ich schon erwähnen. Auf der einen Seite, wenn man Bibel liest, und es war den Leuten auch immer klar, auch Jesus und der Heilige Geist sind Gott. In der Art, wie sie handeln, wie sie angesprochen werden, wie sie Autorität ausüben. Die Art und Weise, wie Jesus mit dem Vater spricht, wie er betet, wo auch ganz klar wird, so ein Zwiegespräch, wo man ganz deutlich wahrnimmt, irgendwie sind zwei verschiedene Personen. Aber auf der anderen Seite wird auch ganz deutlich in der Bibel klar, es gibt nur einen Gott. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und immer wieder bemerkt man in der Bibel, dass die Begriffe Gott, Sohn oder Jesus und Geist wie Synonyme verwendet werden. Und dann so Ende des zweiten, Anfang des dritten Jahrhunderts hat man dann den Begriff Trinität geprägt. Dreieinigkeit. Streit um die ganze Sache gab es eigentlich erst danach, als man dann versucht hat, das genauer zu definieren. Was heißt es jetzt? Was heißt Dreieinigkeit? Was bedeutet es, wenn es irgendwie 3 Personen sind, aber doch nur ein Gott? Und genau an der Stelle mache ich heute auch einen großen Bogen, weil ich glaube, man kann es nicht wirklich erklären. Ich glaube, weder die Bibelstellen reichen dazu aus und schon gar nicht unsere Worte oder unser Verstand kann das irgendwie fassen. Was man vielleicht noch ein bisschen kann und was auch getan wird, sind die Eigenschaften und Aufgaben der drei Teile der drei Personen Gottes irgendwie zuzuordnen. Das geht natürlich auch nur grob, weil immer die zwei anderen da irgendwie mitspielen, weil es eben dann doch ein Gott ist. Aber dann macht man den Vater vor allem für die Schöpfung verantwortlich. Ja, er ist als Vater dann auch so eine Art Chef in dem Ganzen, wenn man das sagen kann. Er ist der mächtig Handelnde. Auch wenn Jesus irgendwie Dinge tut oder der Heilige Geist Dinge tut, dann ist es doch immer der Vater, der handelt, der das auch bewirkt. Jesus steht dann vor allem für die Hingabe Gottes an die Menschen. Er steht für die Liebe, für die Liebe zu den Menschen und die Liebe, die letztendlich dann auch er mit dem Leben bezahlt hat. Und jetzt heute und die nächsten vier Sonntage geht es eben um den Heiligen Geist, den Christus in mir. Wenn ich versuche, mir selbst zu erklären, wer ist eigentlich der Heilige Geist, wenn ich da irgendwie einen Ausdruck dafür finden will, dann ist es irgendwie immer wieder der Satz, der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes. Ist nur ein einfacher Satz, aber ich glaube, wenn wir den begreifen, wenn wir den leben, diesen Satz, dann verändert es uns, dann verändert es unser Christsein. Jesus hat den Jüngern den Heiligen Geist angekündigt. Er hat sehr oft erzählt, dass er sterben wird, dass er ausgeliefert wird, hingerichtet wird. Und dann ist eine größere Bibelstelle, es gibt mehrere, wo er eben erzählt, dass der Heilige Geist kommt, aber vor allem eine, das ist Johannes Evangelium 14 bis 16, wo er relativ viel drüber spricht, dass der Heilige Geist kommt und es so ankündigt. Wir wollen uns heute ein bisschen in die Jünger reinversetzen, was die wohl dann gedacht haben, was es für sie vielleicht bedeutet hat, wenn Jesus sowas erzählt, was sie vor Pfingsten über den Heiligen Geist dachten. Erstmal die Bibelstelle mit der Ankündigung. Johannes 14, 16 bis 20. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ich lasse euch mal eine Minute und ihr könnt euch den Text nochmal durchlesen. Also Jesus sendet einen anderen Tröster, Beistand kann man das Wort auch übersetzen. Ja, jemand, der uns zur Seite steht, der uns hilft. Und ja, Jesus ist dann in uns. Die ganze Rede, also Johannes 14 bis 16, das ist an dem Tag vor Jesu Tod. Er erzählt da viel, was eben nach seinem Tod sein wird, wie das Leben, wie das Christsein später aussehen wird. Da geht es eben viel um den Geist, um den Heiligen Geist, den er uns gibt, der alles verändert. Es geht aber auch um einige Dinge, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Ich möchte es ganz, ganz kurz zusammenfassen. Es geht um Glaube an Jesus und seinen Vater. Es geht um Gebet, um ein Vorrecht, dass wir nicht über Umwege, sondern direkt zu Gott beten können. Es geht um das besondere Vertrauen, das wir zu Gott haben und er zu uns, um die besondere Beziehung. Es geht um den besonderen Frieden, den uns Gott gibt durch seinen Geist. Es geht darum, wie eng wir mit Gott verbunden sind, dass wir eben verbunden bleiben mit Gott und so wachsen und reifen. Frucht bringen, nennt Jesus das. Es geht um die Liebe, die Gott zu uns hat und das Gebot an uns zu lieben. Es geht aber auch darum, dass wir für unseren Glauben verfolgt werden. Und es geht eben darum, dass Gott uns zur Seite steht in dem Ganzen, eben auch in der Verfolgung. Dass er zu uns spricht und dass wir durch seinen Geist ihn ehren werden. So, und jetzt komme ich zu dem Titel der Reihe Standby. Ihr könnt euch fragen, was hat mit der Sache auf sich? Warum dieser komische Titel für eine Predigtreihe über den Heiligen Geist? Wenn ein Elektrogerät im Standby ist, dann ist es ausgeschaltet, aber doch nicht ganz. Ein Elektrogerät ist dann in Bereitschaft. Und genau das will der Titel ausdrücken, dass der Heilige Geist, dass die Kraft des Heiligen Geistes bereitsteht, für uns bereitsteht. Dass da eine Kraft ist, die erwachen will, dass sie genutzt werden will, dass die Power bereit ist. Aber auf der anderen Seite, und das gehört eben auch zu dem Titel, dass leider in der Kirche der Heilige Geist wirklich oft auf Standby ist. Dass die Situation der Kirche eben so ist, dass die Kraft oft ignoriert oder völlig unterschätzt wird, dass man nicht an die Kraft des Heiligen Geistes glaubt und deshalb auch nicht sieht und erlebt. Und jetzt gibt's einen kurzen Clip. Wenn ein Gerät im Standby ist, kann man nur erahnen, was für eine Kraft da wirklich dahinter steckt. Es könnte rein theoretisch sein, es ist nur eine Mogelpackung. Ich habe einen riesen Verstärker, riesige Lautsprecherboxen und dann drehe ich auf und dann piepsen wie aus meinem Handy. Oder aber das Ding ist richtig voll mit Power. Ich schalte an und mich haut's weg. Vielleicht nicht ganz so, aber so ähnlich. Und ich bin mir sicher, Gott ist keine Mogelpackung. Ich bin mir sicher, wenn Gott uns seinen Geist verspricht, die Kraft seines Geistes, dann hat es ordentliche Auswirkungen. Wir kommen wieder zu einer Bibelstelle. Und zwar ist es direkt vor der Ankündigung, dass der Heilige Geist kommt. Also direkt vor der anderen Bibelstelle, die wir vorhin gelesen haben. So quasi als Vorbereitung dazu, was das bedeutet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Herr verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das ist eine ziemlich große Aussage, die Jesus da macht. Wir sollen Werke tun wie Jesus und größere. Wenn ich an die Werke Jesu denke, denke ich an Wunder, die bezeugt haben, dass er Gottes Sohn ist. Ich denke an seine Worte, die von einer Tiefe und einer Lebendigkeit sind. Wie er erzählt, wer Gott ist, was er will und von der Idee von Gottes neuer Welt. Ich denke an die Menschen, die durch Jesus bewegt wurden und ihr Leben komplett umgekrempelt haben. Und ich denke an seine Liebestaten, die ihm schließlich dann auch das Leben gekostet haben. Und wir sollen oder werden größere Dinge tun als er. Aber, nächste Bibelstelle, er wird noch deutlicher. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und eins denkt ja manchmal, ach, wenn ich halt damals zur Zeit Jesus gelebt hätte oder er eben heute da wäre, wenn ich seine Wunder sehen könnte, wenn ich ihm ein paar Fragen stellen könnte. Aber Jesus drückt hier aus, dass der Heilige Geist eigentlich die bessere Wahl ist. Als Jesus da war, war er der Handelnde. Die Jünger haben zugeschaut. Nur in Ausnahmen konnten sie mal selber was machen. Sie haben zugeschaut und bewundert, was Gott Großes tut. Jetzt, durch den Heiligen Geist, dürfen die Jünger damals und wir heute selbst ran. Der Heilige Geist ist für uns quasi das mittendrin statt nur dabei in der Bibel. Die Frage stellt sich, was haben die Jünger damals gedacht, als Jesus vom Heiligen Geist erzählt hat? Als er erzählt hat, dass er seinen Geist senden wird und ja in so einer machtvollen Weise, dass es den für alle gibt. Die Jünger haben natürlich erstmal an das Alte Testament gedacht, den Teil der Bibel, den sie damals schon gekannt haben. Heiliger Geist war zur Zeit Jesus noch nicht so ein festgesetzter Begriff, da gab es noch nicht so eine feste Vorstellung. Er taucht öfters mal im Alten Testament auf, oft steht dann aber nur Geist, manchmal in der Bezeichnung Heiliger Geist oder Gottesgeist, aber man merkt, um diesen geht's. Das Wort, das im Hebräischen für Geist gebraucht wird, das heißt Ruach, das bedeutet auch so viel wie Wind. Oder das steht auch für den Lebensatem, also den Odem. Wind und Odem, das sind irgendwie so geheimnisvolle, unsichtbare Kräfte. Der Heilige Geist ist eine unsichtbare Kraft. Der Geist ist nicht fassbar. Er ist nicht kontrollierbar. Der Wind, und genau den nimmt Jesus auch in Bezug auf den Geist, in Johannes 3, 8, der Wind weht, wie er will. Du hörst ihn, aber du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. Der Wind ist wie auch die Taube ein Symbol oder ein Vergleich zum Heiligen Geist. Die Taube auf ihrer Seite drückt Freiheit aus und ist ein Symbol für den Frieden. Und bei Frieden, da geht es aber nicht irgendwie um Waffenstillstand oder dass man versucht, gute Beziehungen zu pflegen. Es geht um den besonderen Frieden, der aus der Verbindung mit Gott entsteht. Es geht um den inneren Frieden, der stärker ist als äußerlicher Krieg, der mich ruhig sein lässt, auch wenn alles um mich rum eigentlich das Gegenteil bewirken würde. Das ist der innere Frieden, der Leute in Verfolgung und Beschimpfung einfach treu an Gott sein lässt und ja ihren Lebensmittelpunkt nicht verlieren lässt. Es ist der innere Frieden, der nach außen wirkt. Freiheit heißt, Gott macht mich frei. Frei von Zwängen, von Süchten oder von krankhaften Wünschen. Es heißt auch, dass der Geist frei bleibt. Also man kann nicht über ihn verfügen. Das Sprichwort sagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Gott sagt, nimm die Taube. Wind. Ein Wind kann ganz leise sein, kaum spürbar. Und trotzdem treibt er so eine Windkraftanlage an. So ein einzelnes Windrad erzeugt bis zu 5 Megawatt. Diejenigen, die ab und zu mal ihre Stromrechnung einsehen, können überlegen, wie lang ihr Haus quasi dann braucht, um eine Stunde von dem Windrad aufzubrauchen. Der Wind kann ganz sanft sein und doch kräftig. Oder es kann auch ein Sturm sein, den man sofort merkt, denn der auch zerstörerisch sein kann. So ein Windrad muss ich bei Sturm sogar abschalten, weil man so einen Sturm nicht fassen kann, weil wir den mit unseren Mitteln nicht gebrauchen können. Der ist zu mächtig für uns. Und mögen die Wetterdienste noch so gut werden, den Wind kann man nicht fassen, kann man nicht kontrollieren. Der Wind bleibt unberechenbar. Ich habe mal eine Zeit lang in einer Firma gearbeitet, die Ventilatoren, Lüfter, Gebläse herstellt. Und habe dort in der Firma Luftmessungen gemacht, Luftstrommessungen. Und es ist faszinierend, wie unberechenbar sich so ein künstlicher Wind manchmal verhält. Sogar ein künstlicher Wind. Und noch viel unberechenbarer ist ein echter Wind und erst recht der Geist Gottes. Der Geist Gottes bleibt frei und handelt, wie er will. Wir können bitten, aber er hat die Freiheit. Im Denken zur Zeit Jesu war Heiliger Geist erstmal mit Prophetie verknüpft. Man hat an die Propheten aus dem Alten Testament gedacht. Prophetie heißt dann nicht, dass sie irgendwie die Zukunft voraussagen, sondern es geht darum, dass sie Gottes Stimme hören und das, was Gott zu ihnen sagt, an die Menschen weitergeben. Sehr oft waren das Sachen, dass Gott gesagt hat, was bei den Menschen falsch läuft. Wo Gott gesehen hat, hey, so war das nicht gedacht. Wo Gott Umkehr von den Menschen verlangt hat. Nicht nur bei den Propheten, auch bei einzelnen anderen Menschen hat Gott Heiligen Geist geschenkt. Aber fast immer im Alten Testament war Heiliger Geist ziemlich zeitbedingt. Und auch, eben auch nur für Einzelne. Man dachte bei diesem prophetischen Geist teilweise auch an ein unkontrollierbares, ekstatisches, eine Verzückung, wird es in der Bibel genannt. Ich weiß nicht, ob man das mit kreischenden Teenies bei einem Robin Williams Konzert vergleichen kann. Aber ich glaube, von der Art ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Oder es ist so, dass die Menschen von Gott so plötzlich bewegt werden, dass sie anfangen, Gott zu loben, ihn zu preisen, teilweise umfallen, was im Alten Testament eben immer wieder vorgekommen ist, auch in Bezug zu anderen Propheten, aber es ist auch bei Menschen vorgekommen, die eigentlich sonst gar nicht so nach Gott gefragt haben. Es ist einfach über Menschen gekommen. Es gibt aber auch Stellen im Alten Testament, wo der Geist besondere künstlerische Fähigkeiten verleiht oder auch handwerkliches Geschick, damit die Leute irgendwas Besonderes für Gott tun konnten. Und wenn Jesus in der Art den Heiligen Geist versprach, dann dachten die Leute sicher an die Bibelstelle aus Joel 3. In späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen.
Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen gebe ich in jenen Tagen meinen Geist. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Wer dann meinen Namen anruft, soll gerettet werden. Für die Juden war das ein Geschehen, das ganz am Ende irgendwann passiert. Das quasi so die Endzeit einläutet. Und die heutige Theologie sagt eigentlich, dass die Endzeit, die sogenannte Endzeit, wie lang sie auch immer dauert, mit Pfingsten angefangen hat. Der sogenannte prophetische Geist, also der Heilige Geist aus dem Alten Testament, der gilt nach Joel dann nimmer nur einzelnen Gruppen, nicht nur Propheten oder ein paar einzelnen Personen, sondern der ist dann für jede Gesellschaftsschicht da. Die genannten Wunderzeichen, die traten zwar immer auf, aber es gab Stellen, wo die besonders geballt auftraten. Und vielleicht haben die Jünger auch an die Propheten Elia oder besonders Elisha gedacht. Wenn man liest, wie Elisha so durch die Welt gegangen ist, das war quasi, sein Weg war von Wundern gepflastert. Es ist eine Art und Weise, wo man denkt, hey, was soll das? Wo man manchmal denkt, er hat Gott gar nicht vorher gefragt oder gebittet, dass das jetzt passiert oder so, sondern er hat einfach mit Vollmacht gesprochen und es ist passiert, weil er so eng mit Gott verbunden war. Weil Gott ihm so eine Vollmacht gegeben hat, so voll gemacht hat mit dem Heiligen Geist. Vielleicht waren das die Gedanken der Jünger. Vielleicht stellen sie sich so mittendrin statt nur dabei vor. Ich muss immer wieder auf die Uhr gucken. Naja, es dauert heute ein bisschen länger. Aber es wird schon. Jesus spricht in dem Zusammenhang vom Heiligen Geist, aber eben auch von ganz anderen Dingen. Nämlich, dass die Jünger beschimpft und verfolgt werden. So wie sie Jesus beschimpft und verfolgt haben, werden auch seine Jünger beschimpft und verfolgt. Mittendrin statt nur dabei heißt eben auch so wie Jesus zu leiden. Es heißt, dass manche sogar für ihren Glauben sterben werden. Es heißt, dass manche andere Dinge aufgeben müssen, vielleicht auch große Dinge aufgeben müssen, wichtige Dinge aufgeben müssen und damit ihren Glauben bezeugen. Vielleicht sind manche da, die noch in der DDR ihren Glauben gelebt haben und dadurch vieles in Kauf nehmen mussten, keine Ausbildung machen durften oder nicht studieren, nicht aufs Gymnasium gehen. Aber ich glaube nicht nur in so Staaten wie damals DDR, sondern auch in unserer Welt ist es, in unserem Deutschland ist es immer noch da, dass man in irgendeiner Art und Weise für seinen Glauben verfolgt wird, dass man von Leuten verspottet wird, dass man noch an die Sache glaubt, dass man beschimpft wird. Nächste Bibelstelle ist, glaube ich, nicht auf der Folie. Johannes 15. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch sende werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Er wird euch die ganze Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen. Also, wenn die Verfolgung da ist, dann wird der Geist zu uns sprechen. Oder andere Bibelstelle, und die ist jetzt wieder oben, die ist dann noch deutlicher, stellt es noch plastischer dar. Wenn sie euch in die Synagogengerichte schleppen und vor andere Richter und Machthaber, dann macht euch keine Sorgen darüber, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen müsst. Das heißt, der Heilige Geist, der steht bereit, er ist für uns da und er gibt uns die Worte. So wie hier in der Verfolgung, aber auch an anderer Stelle, um Jesus im Gespräch zu verkündigen, um von Gott weiter zu erzählen. Oder auch in der Gemeinde, um Leute aufzubauen, in ihrem Glauben wachsen zu lassen. Der Geist, Gott, sagt mir Dinge und ich kann die an die Leute weitergeben. Oder er sagt sie nur mir persönlich, um mir dadurch mehr von sich zu zeigen. Ich glaube, dass die Jünger vor Pfingsten nur ganz, ganz wenig verstanden haben. Ich glaube, dass auch heute viele Leute eben nicht verstehen, was Jesus erzählt hat oder was die Dinge in der Bibel bedeuten. Es sei denn, der Heilige Geist wirkt schon. Ich habe selber erlebt, dass plötzlich, als ich Christ geworden bin und der Heilige Geist in mich kam, ich plötzlich Dinge verstanden habe, die vorher völlig an mir vorbeigingen. Dass zum Beispiel Symbole oder Formulierungen, die ich in der Kirche x-mal gehört habe, plötzlich Sinn ergaben und für mich einleuchtend wurden. Dass sie plötzlich zu mir gesprochen haben. Aber ich habe dann auch gemerkt, als ich zurückdachte, dass der Heilige Geist schon vorher an mir gewirkt hat. Dass er mir vorher immer wieder Dinge gezeigt hat oder klar gemacht hat, damit ich Gott näher komme. Ich glaube, die Jünger, die haben sich weniger auf Pfingsten gefreut, sondern zu der Zeit viel mehr gehofft, dass Jesus gar nicht stirbt, dass das nicht eintrifft, was er die ganze Zeit erzählt, dass er hingerichtet wird. Vielleicht haben sie den Heiligen Geist erwartet, nachdem Jesus gestorben, auferstanden ist. Vielleicht haben sie erwartet, als er sich bei seiner Himmelfahrt verabschiedet hat mit den Worten, ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt. Ich glaube, alles, was der Heilige Geist in der Bibel getan hat, das tut er auch heute, das kann er auch heute tun. Ich weiß und ich habe das gesehen, dass es auch heute Heilungen gibt, dass es echte Prophetie gibt, dass es Verzückungen gibt. Diese scheinbar so spektakulären Dinge, die sind das, was wir uns oft wünschen. Aber versucht mal, euer Erlebnisverlangen, euer Entertainment-Gehen mal abzuschalten. Wünscht euch, dass ihr Gott ehrt. Dass Gott mit seinem Geist in euch bewirkt, dass ihr Gott Ehre macht. Ich glaube, das Mächtigste, was Gott tut, was er an uns tut, ist eben der Friede, den er uns gibt. Der uns auf eine Art und Weise den Glauben lässt, dass es einfach nicht möglich wäre. Das ist das, was die Leute an uns sehen. Den Frieden und die Liebe, die plötzlich in uns ist. Wenn man dran denkt, was der Geist heute tut, was man sich von ihm wünscht, denkt man ganz schnell an die sogenannten Geistesgaben. An die Gaben, die Gott uns schenkt. Man denkt an die besonderen Dinge, an Prophetie, an Wunder, an eine Heilungsgabe. Aber ich glaube, das soll im Normalfall, sage ich mal, gar nicht so spektakulär sein. Und es geht auch nicht um das Spektakuläre, sondern es geht darum, dass wir im Glauben wachsen und dass Gott geehrt wird. Es ist gut, wenn so Dinge da sind, wenn sie in der Gemeinde da sind. Es ist sehr wichtig. Aber es geht nicht um einen Hype, der entstehen soll, sondern es geht um unseren Glauben. Und da gibt es eben die anderen Gaben, die jetzt weniger spektakulär sind. So einfache Sache wie Lehre, dass man hier vorne stehen kann und predigen. So Dinge, wo man gar nicht zuerst an Glauben oder an den Heiligen Geist denkt, wie Kreativität, Hilfsbereitschaft oder auch technisches Geschick, das vielleicht vorher schon irgendwie da ist, aber durch Gottes Geist nochmal verstärkt wird. Ich glaube, eine musikalische Begabung, die schon von Kindheit da ist, wird zur Geistesgabe, wenn man mit der Begabung Gott ehrt. Neben den Gaben ist aber auch sehr wichtig die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht, die kommt nicht irgendwie so plötzlich, sondern eine Frucht wächst langsam. Und auch hier wieder eine Bibelstelle und auch aus dem Zusammenhang Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Für die Nichtwinzer unter euch, muss ich kurz erklären, ich vergleiche das jetzt mit einem Apfelbaum. Also der Weinstock ist der Stamm, die Rebe ist der Ast und die Frucht, Traube, ist dann quasi der Apfel. Also wir sind quasi die Äste und unsere Aufgabe ist es, am Stamm zu bleiben. Und dann wächst an uns die Frucht. So ein Ast, der kann die Frucht nicht rausdrücken, ach, geh doch, sondern unsere Aufgabe ist einfach, die Verbindung mit dem Stamm zu halten. Und dann wachsen die Früchte nach und nach von allein. Die Frucht, um die es hier geht, Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Hier geht es nicht um Früchte, sondern hier geht es um Frucht. Also ich kann jetzt nicht sagen, gut, die Liebe, die Freude, der Friede, boah, das geht bei mir voll voran, aber Geduld, da geht mal gar nichts. Die Frucht des Geistes heißt, es wächst zusammen. Das gehört alles zusammen. Das ist die Frucht, wenn die ganzen Dinge in mir wachsen. Das geht über die Zeit und das geht über die Zeit aber auch nur, wenn ich eng mit Gott verbunden bin, wenn ich mich eng an Gott halte, wenn ich ja nach Gott frage, nach seinem Willen frage und ihn tue. Wenn es mir ein Anliegen ist, die Beziehung mit Gott eng zu halten. Egal, ob das jetzt Gaben oder die Frucht des Geistes ist, ob sichtbare Wunder oder innere Frieden. Ich glaube, in den seltensten Fällen ist das Wirken des Geistes spektakulär. Aber in jedem Fall, in allen Fällen, ist das Wirken des Geistes großartig. So, jetzt komme ich zum Schluss. Und es kommt aber noch eine Bibelstelle. Aus Lukas diesmal. Denn wer bittet, der bekommt. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Und genau da setzt man jetzt noch an. Und genau da könnt ihr die Woche über ansetzen und vielleicht auch die nächsten 5 Wochen ansetzen. Nämlich Gott um den Heiligen Geist zu bitten. Wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir Christ werden. Aber Gott kann uns immer wieder neu füllen mit dem Heiligen Geist und neu große Dinge tun. Und genau das möchte ich machen. Mit uns zusammen Gebet sprechen. Vielleicht habt ihr jetzt auch während der Predigt, vielleicht war es für euch jetzt einfach nur ein schöner Vortrag, aber vielleicht habt ihr gemerkt, hey, da ist irgendwas. Ich glaube, der Geist wirkt gerade schon irgendwie an mir. Dann soll das jetzt unser Gebet sein. Und auch wenn es nur für euch jetzt irgendwie ein Vortrag war und es euch noch gar nicht so berührt habt, wenn ihr vielleicht ein bisschen was verstanden habt, aber, naja, macht es zu eurem Gebet und es wird was passieren. Gott sagt, wer bittet, der bekommt. Steht mal alle auf. Und dann beten wir noch.
Herr, ich bitte dich jetzt. Wir haben jetzt viel gehört und werden die nächsten Wochen noch mehr hören. Dass du genau das tust, wovon ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe. Ich möchte dich bitten, dass das passiert, was wir in der Bibel lesen, dass dein Geist in uns kommt, dass dein Geist auf uns fällt und dass Dinge passieren. Dass du uns bewegst durch deinen Geist, dass du uns voll machst mit deinem Geist, dass unser Leben verändert wird durch dich. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns voll machst mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte dich bitten, dass du unser Leben veränderst. Ich möchte dich bitten, dass du uns Dinge sehen lässt, dass du zu uns persönlich sprichst, dass wir deine Worte weitergeben können und dass wir von anderen Worte von dir bekommen. Ich möchte dich bitten, dass wir Menschen, die noch nicht kennen, dass die bewegt werden durch das, was sie an uns sehen, durch deinen Heiligen Geist, was da passiert ist. Ich möchte dich bitten, dass du in uns das vollbringst, was wir in der Bibel lesen können. Ich möchte dich bitten, dass durch uns Dinge passieren, die so groß sind wie das, was du, Jesus, gewirkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass größere Dinge passieren. Ich möchte dich bitten, dass durch dich und durch den Heiligen Geist in uns und durch uns dein Name, Herr, geehrt wird. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.